HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Viele Eltern kennen das. Bis eben noch kleine, süße Menschen verwandeln sich plötzlich in lustlose Dauerchiller, kurz nachdem sie die Grundschule verlassen haben. Jan Weiler, der Autor, ist wahrscheinlich der Einzige, der sich über die Pubertät seiner Kinder gefreut hat. Denn für ihn ist es prima Anschauungsmaterial. Mehrere Bestseller hat er über die Pubertiere geschrieben. Jetzt dreht er den Spieß um und schreibt über die, die früher auch mal pubertiert haben, aber jetzt in der leeren Wohnung vor den leeren Kinderzimmern sitzen. Es sind immer noch Eltern, aber jetzt mit eben schon etwas älter. Guten Morgen, lieber Jan Weiler.
Hallo, guten Morgen.
Gut geschlafen?
Mittel.
Ich hab komisch
geträumt. Ich kann mich aber komischerweise nie daran erinnern. Es sind zwar grauenhafte Ereignisse, aber sie sind dann am nächsten Morgen völlig verschwunden.
Fällst du irgendwo runter, wirst du gejagt oder kommst du nicht an?
Ich hatte häufiger, ich komme nicht an oder ich verpasse Züge oder Flugzeuge oder so. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt und der sagte, entscheidend ist immer das Gefühl beim Traum.
Aha.
Ja, was ist das Gefühl, das du beim Traum hattest? Und ich sagte, das Gefühl war Kontrollverlust, die Sachen nicht in der Hand haben. Und dann sagte derjenige, jawohl, und genau darum geht's in dem Traum.
Und jetzt hast du aber die Kontrolle nicht verloren, sondern bist ja am Start. Also von daher kannst du dich entspannen und dich in deinem Schlafanzug nochmal die Kaffeetasse ein bisschen umrühren. Ich freue mich auf dich, weil wir all die Jahre das Gefühl haben, wir werden mit dir älter, die Kinder werden erwachsener und wir begleiten uns ein bisschen dabei. Denn, Überraschung, auch Pubertiere wachsen aus sich und ihren Kinderzimmern heraus. Und wir Erwachsenen müssen mit der neuen Situation umgehen lernen, die Eltern.
Genau, das ist der Moment, wenn die Kinder dann so ein bisschen älter werden und dann raus wollen und der Aktionsradius immer größer wird, bis sie am Horizont verschwinden. Das ist ja der Moment, wo man selber wahrnimmt zu altern. Vorher ist man praktisch gar nicht gealtert. Man hatte ja 20 Jahre lang denselben Vertrag mit den Kindern, also Versorgung, Hege, Aufzucht und Erziehung. Und wenn das alles wegfällt, dann bums, plötzlich merkt man, ei, jetzt verändert man sich selber. Ne? Vorher haben die sich dauernd verändert, jetzt verändert man sich selbst.
Also nur das Beobachten des Älterwerdens der Kinder, was wir am Anfang mit Ungeduld beobachtet haben und plötzlich wahrscheinlich mit Sorge, wenn es dann doch so schnell geht, da blieb für uns keine Zeit, auf das eigene Älterwerden zu schauen, sind ja immerhin auch 2 Jahrzehnte.
Ja,
bei dir natürlich spurlos, lieber Jan Weiler, vorbeigegangen.
Das ist absolut richtig. Trotzdem spürt man die ganze Zeit nicht viel davon. Das hat ja auch damit zu tun, dass man in der Eigenwahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung 10 bis 12 Jahre jünger ist
Minimum.
Als in der echten Welt. Also das ist so eine wissenschaftliche Erkenntnis. Die meisten Menschen fühlen sich so 10, 12 Jahre jünger, als sie sind. So, demnach bin ich so 39, 40 und bin aber 52 und meine Kinder halten mich für
nicht
70.
Mehr lange.
Und zwischen 40 und 70 ist ja doch eine große Spannweite. Und das wird einem aber erst bewusst, wenn die so langsam gehen. Vorher gibt es ja gar keinen Anlass, sich irgendwie älter zu fühlen.
Wie schmerzhaft ist denn diese Erkenntnis, dass es nun auch dich trifft?
Ja, das wechselt. Also manchmal stört es mich überhaupt nicht. Und manchmal denke ich, verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Also ich habe noch keine richtige Anschlussverwendung für mich gefunden und weiß nicht so richtig, wie es jetzt im Leben weitergehen soll. Die Kinder geben ja einem immer die Sicherheit, dass man weiß, wofür man da ist. Und wenn das wegfällt, dann ist das ein komischer Prozess.
Wahrscheinlich wirst du völlig verstört in 3 Jahren immer noch morgens um 7 in der Küche stehen und Schulbrot schmieren.
Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man merkt, jetzt wird man älter. Und zwar habe ich meinem Sohn 5, 6 Jahre lang jeden Tag Rührei gemacht mit Speck. Dazu so ein Toast und frisch gepressten Orangensaft.
Ich bin dafür
immer um 6:30 aufgestanden, habe das gemacht. Und jetzt kam er vor ein paar Wochen, kam er zu mir an und sagte, Papa, ich muss dir was sagen. Also es ist folgendermaßen, ich habe das die letzten 5 Jahre nur gegessen, du nicht traurig bist. Aber ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich habe wirklich morgens 0 Appetit. Bitte kein Frühstück mehr. Du musst auch nicht aufstehen.
Autsch,
ich kann selber aufstehen, ich mache mir dann einen Espresso und dann gehe ich raus. Und das mit dem Nicht-Aufstehen schaffe ich natürlich nicht, weil ich werde um 6:30 wach, egal was passiert. Und dann höre ich ihn in der Wohnung rumlaufen und dann stehe ich auf und verstecke mich irgendwo und höre ihm zu. Ich darf ihn nicht belästigen dann. Und wenn
du führst ja ein Schattendasein in deiner eigenen Wohnung und du schreibst es ja auch in deinem aktuellen Buch, die Eltern, dass du eigentlich ihn ja nicht mehr begleiten darfst beim Aufstehen, aber dass du dich auch nicht bemerkbar machen darfst, das ist mir neu.
Ja, man darf ihn nicht ansprechen. Ne? Das wünscht er nicht. Er möchte nicht vom Personal angesprochen werden. Jedenfalls hat er diese Serviceleistung storniert. Und dann merkt man, dann fehlt einem das sofort. Ne? Dieses Aufstehen und diese Morgenroutine und ihn sehen, mit ihm kurz sprechen, auch wenn er nicht antwortet, ist aber trotzdem natürlich etwas, was zum Leben dazugehört. Und das wird dann eben einfach abgestellt. Ich kann froh sein, dass es noch Service-Dienstleistungen gibt, die er in Anspruch nimmt.
Über die müssen wir gleich sprechen im Laufe der Sendung an diesem Sonntagmorgen, lieber Jan Weiler. Und das Gefühl, Eltern ein bisschen auf dem Abstellgleis oder wie du ja auch schreibst, überhaupt eine Zukunft ohne Wäscheberge, Jungsdeo und leere Chipstüten, der du da entgegenschaust. Da spende ich dir doch ein bisschen Trost und freue mich, dass du da bist. Ja, Gott sei Dank kannst du es auch alles niederschreiben. Gleich mehr mit Jan Weiler, Bestsellerautor, unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Jeden Morgen bei vielen Eltern der gleiche Ablauf, wichtigster Programmpunkt. Natürlich die Kinder wecken, das Frühstück für sie machen und großer Schock für meinen heutigen Gast, das ist irgendwann alles weggefallen. Die Kinder sind größer, verlassen das Nest und entfernen sich immer weiter von zu Hause. Papa, danke für die Mühe, aber ich brauche das nicht mehr, hat der Sohn von Jan Weiler zu ihm gesagt. Und seitdem versucht der Bestsellerautor, möglichst lautlos durchs Haus zu schleichen und den 17-Jährigen am Morgen überhaupt nicht zu stören. Das klingt, lieber Jan, erstmal nach einer extremen Umstellung.
Das ist eine harte Sache. Es gibt einem auch gewisse Freiheiten. Also er ist ja dann weg und dann bin ich eigentlich fast den ganzen Tag ohne Aufsicht. Dann kommt er zurück und freut sich über gebügelte Wäsche. Das ist mir geblieben als Servicedienstleistung. Und daran merke ich, dass mein Kind mich wirklich noch braucht. Es liebt nämlich meine unbeschreiblichen Fertigkeiten beim Bügeln. Ich bin ein Paganini des Bügeleisens, das kannst du dir nicht vorstellen.
Jan, du überraschst mich immer wieder. Hemdkragen, Knopfleisten, Unterhosen, alles wird bei dir gebügelt? Nee,
also du, Bärbel.
ich dachte, für sowas hast du Personal,
Nein,
Jan.
Überhaupt nicht, ich bin das Personal. Also ich will
du bist
es,
einfach
ich
ein verzweifelter
so.
Vater, der dich loslassen will, der sich wie ein Wadenbeißer an den Unterschenkel kettet.
Genau, der
und
seinen
sagt,
Sohn
lass
mit gebügelter
bügeln.
Unterwäsche gefügig macht. Nein, aber ich muss dir sagen, es ist nichts mit dem Gefühl zu vergleichen, in eine gebügelte Boxershorts zu steigen.
Das stimmt. Man gleitet ganz anders hinein. Aber dass dein Sohn jetzt der Einzige ist, der eine Jeans mit Bügelfalt hat, ist dir das nicht auch ein bisschen unangenehm?
Nee, Jeans darf ich nicht. Mache ich aber trotzdem. Und zwar mache ich aber Jeans nur unten, da muss ich einmal drüber gehen. Er hat gesagt, ich soll das gefälligst lassen, aber da unten muss ich einmal drüber gehen. Oben dann am Bund und so, da bügele ich Jeans natürlich nicht, aber T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Boxershorts und so, das auch Handtücher werden bei mir auch
richtig
gebügelt.
Du bist einfach ein Familienmitglied, was wirklich zu gebrauchen ist. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, manche Dienste sind nicht mehr zu gebrauchen und werden auch nicht mehr abgerufen, wenn die Pubertiere dann doch die Flügel ausbreiten und langsam den Horizont erobern. Aber lass uns noch mal ganz kurz in diesen Schmerz des Abschieds gehen. Man sagt das ja also als neue Lebensphase. Viele Freunde von uns freuen sich ja auch drauf. Okay, jetzt kommt Corona dazu. Und alle, die sich für ein Studium in einer anderen Stadt angemeldet haben, sitzen jetzt ja wie riesige Kuckuckskinder immer noch im Kinderzimmer.
Ja.
Aber ist die Freude wirklich groß oder was ist das, wenn dieser Lebensabschnitt zu Ende geht? Der eine plant und bricht auf, aber wir Eltern können doch auch planen und neu aufbrechen.
Ja. Natürlich, das machen ja auch die meisten. Also selbst wenn die Kinder dann noch ein, zwei Jahre wie so riesige Proteinhaufen zu Hause auf der Couch sitzen, die meisten haben ja doch Pläne und verduften. Und das gibt einem natürlich irre viele Freiheiten. Man ist nicht mehr auf die Schulferien angewiesen. Man kann im Grunde genommen machen, was man will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das gilt für mich, dass man zwar seit 20 Jahren weiß, dass dieser Moment irgendwann kommt, aber so sehr in der Gegenwart mit den Kindern lebt, dass man sich darauf dann doch nicht einstellen kann. Das gilt für so Leute, die genau wie ich erst dann Winterreifen aufziehen lassen, wenn es heftig geschneit hat. Obwohl sie wissen, dass der Winter unweigerlich auch kommen wird. Also jedes Jahr kommt dieser Winter und jedes Jahr oder jeden Tag kommt in irgendwelchen Haushalten der Moment, wo
aber
die
wie
Kinder
man sich doch
sich
täuschen
abnabeln.
Kann, wir haben dich doch alle für einen Mann mit einer schnellen und hohen Auffassungsgabe gehalten. Und trotzdem
steht man
da bei den eigenen Kindern und will es nicht glauben. Ich meine, wir kennen doch die Schritte des Führerscheins machen, Abi, erster Urlaub alleine. Du hättest es doch ahnen können, Jan.
Hätte ich schon, aber du überschätzt mich. Ich bin ungefähr auf dem kognitiven Stand eines Fischotters. Ich agiere auf Bestellung und Anforderung und Bedürfnis, dann auch sehr gut, habe aber für mich selber nicht so richtig Pläne. Das ist echt erstaunlich. Ich lebe völlig in meiner Arbeit, im Chronikführen dieses Lebens, habe aber für das Leben selber eigentlich kaum irgendwelche Fünfjahrespläne oder sowas. Ne? Also dann sagen auch Leute, du kannst ja ein Hobby suchen, aber mir fällt überhaupt keins ein. Ich könnte natürlich mit Posaune anfangen. Oder
da
sowas.
Hast du etwas mit meinem Mann gemeinsam, aber, ihr hobbylosen Männer. Aber was heißt das?
Ja.
Du hast ja eine Tätigkeit des Beobachtens deines unmittelbaren Alltags. Und das hast du auch wunderbar genutzt und erfolgreich für uns alle transparent gemacht. Das heißt, fortan gibt es nur noch eine einzige Hauptfigur vom Bügelbrett.
Nö. Also wie Dragoslav Stepanovic, der große antike Philosoph, gesagt hat, Leben geht weiter.
Ja.
Und es stellen sich eben neue Herausforderungen und das Leben geht irgendwelche Biegungen. Ne? So wie John Lennon mal gesagt hat, der andere große griechische Philosoph neben Dragoslav Stepanovic, der hat gesagt, Leben ist das, was passiert, während wir andere Dinge planen. Und ich plane gar nichts und das Leben passiert mir einfach. Und ich versuche das dann so aufzuschreiben oder so zu dokumentieren, dass das für viele Leute unterhaltsam
aber
ist.
Aber dann, das heißt, du bist ja permanent flexibel. Du bist ja immer in einer Stand-by-Haltung.
Im Grunde ja.
Selbst wunschlos, aber bereit für das, was im Grunde auf dich zukommt. Glaubst du eigentlich, dass Frauen damit anders umgehen als Männer? Bei Männern ist ja diese Wehmütigkeit des Abschieds der Jungs und Mädchen manchmal ein leises Schluchzen ins Frottikissen. Mhm. Und bei den Frauen ist es doch, glaube ich, ein bisschen pragmatischer. Die haben vielleicht dann ihr Netzwerk mit ihren Freundinnen, sind darauf vorbereitet. Jan Weiler, unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und außerordentlich glücklich, dass Jan Weilers Tochter mittlerweile elternlos in ihrer eigenen Wohnung lebt. Der Sohn, 17 Jahre alt, noch daheim, aber mittlerweile väterliche Dienste und Dienstleistungen verweigert, sodass der Bestsellerautor Jan Weiler Zeit hat, heute hier im hr3 Sonntagstalk mein Gast zu sein. Guten Morgen,
so
lieber
ist
Jan.
Es.
So
Hallo.
Ist es. Ja, man muss ja auch mal wieder den Terminkalender eines Vaters füllen, der nicht mehr Pflaster kleben oder Fahrdienste anbieten kann.
Ja.
Und wir haben gerade noch mal gesagt, wenn Kinder das Haus verlassen für Studium, für die Ausbildung, für ein Austauschjahr, gehen Frauen in deinen Augen damit anders um als Männer?
Ich habe den Eindruck.
Inwiefern?
Unsere Tochter ist ja ausgezogen und meine Frau ging damit irrsinnig pragmatisch um. Die ist dann mit der losgezogen, hat irgendwelche Töpfe und so Erstausstattungskrempel gekauft.
Ganz
und
wenn pragmatisch.
Wenn ich dabei gewesen wäre, ne, dann hätte ich bei jedem Topf, der dann irgendwie im Einkaufswagen gelandet wäre, hätte ich so eine Zähre verdrückt und hätte einmal tief geschluchzt. Das ist also bei mir ganz schlimm. Ich bin da sehr sentimental und die Frauen sind da ziemlich ziemlich cool.
Aber für uns heißt es doch auch ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Für uns heißt es doch auch, die 20, 25 Jahre sind wir auch älter geworden, haben uns auch als Paar natürlich, als Eltern verändert.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist es was spezifisch Männliches, aber ich bin da wahnsinnig sentimental und komme kaum über diesen Verlust hinweg. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich sofort zugeben muss, das ist ja der richtige Schritt und es ist auch der richtige Moment. Das war ja immer schon klar und so, das weiß ich alles. Ich kann es nur sehr schwer umsetzen.
Und möchte man ein 40-jähriges Kind noch in seinem Kinderzimmer oben sitzen
selbstverständlich
haben?
Selbstverständlich nicht. Also klar, es ist natürlich ganz gut, wenn die weg sind. Und es gibt natürlich auch vorher schon Momente, wo man mag, wenn die älter werden. Ne?
Mhm.
Wobei auf der anderen Seite, man muss ja sagen, erst will man, dass die endlich anfangen zu sprechen und dann will man, dass sie endlich mal die Klappe halten. Also es ist, da ist
und dann weißt du, irgendwann ist das der letzte gemeinsame Familienurlaub. Vielleicht solche Dinge. Ja, früher konnten wir doch auf dem Handtuch gar nicht pennen oder lesen, weil man immer Angst hatte. Ja. Die schwimmen da aufs Meer hinaus mit der Luftmatratze oder diesem Gummidelfin. Ja, und jetzt ist das alles nicht mehr.
Jetzt ist das alles nicht mehr. Also man muss sich dann sehr mühsam verabreden und dann sagen die 5 Minuten vorher ab, weil irgendwas Interessanteres dazwischen gekommen ist oder melden sich überhaupt nicht mehr.
Und das rufst du an alles, oder versuchst du das zu unterdrücken? Bist du cool? Nein, du rufst bestimmt dreimal
an. Ich rufe nicht an. Ich rufe nicht an. Also ich versuche nicht anzurufen. Ich schicke WhatsApp-Nachrichten.
Das ist wie anrufen, komm Jan. Eine WhatsApp-Nachricht ist wie, hallo, ich sitze hier, ich starre auf meinen Laptop, ich habe kein Thema für ein neues Buch, weil ihr ausgezogen seid.
Also ich schreibe denen dann irgendwas auf WhatsApp und jetzt haben diese Teufel, diese blauen Häkchen kann man abschalten.
Ja.
Und dann sieht man nicht, ob die die Nachricht gesehen haben. Und das finde ich eine unheimliche Frechheit. Und am Anfang habe ich dann noch so Nachrichten hinterhergeschoben. Hallo? Ne?
Hast du meine Nachricht bekommen?
Nein. Ja, genau. Das mache ich alles nicht mehr. Ich rechne damit, dass sie das lesen. Und zu gegebener Zeit, wenn sich bei Ihnen ein Zeitfenster in Ihrem engen Terminplan öffnet, dass Sie dann
Horror,
auf Ihren
das
Vater
ist doch alles scheiße, das ist doch schlimm, jetzt mal ehrlich. Da hast du jahrzehntelang den Hintern abgewischt, nächtelang nicht geschlafen und von deinen Wäschebergen, die du gerne mit Leidenschaft angeblich wegbügelst. Kein Mensch redet mehr davon und es geht schneller, als man denkt. Ich meine, andere Dinge, wenn man aufs gleiche Zeitfenster guckt, dauern ewig und man glaubt es eigentlich erst, wenn sie wirklich in der Phase der Pubertiere kommen. Ich lebe es ja jetzt bei meinen Jungs auch.
Ja, aber es ist in Wirklichkeit natürlich alles okay. Also als
was kann dich trösten, Jan?
Mich kann trösten, wenn ich auf die Zeit bei mir selber zurückschaue, dass ich mich dann monatelang nicht bei meinen Eltern gemeldet habe. Und es ist überhaupt nicht so.
Da gab es aber auch kein WhatsApp.
Da gab es kein WhatsApp, aber es gab schon dieses, wie heißt das, Telefon mit Schnur. Das gab es und man hätte das häufiger benutzen können, hat man aber nicht. Und das bedeutet aber, und das habe ich eben damals ja auch schon gewusst, das bedeutet nicht, dass man die Eltern aus dem eigenen Leben rauswerfen will, sondern dass man sich selber in sein eigenes Leben reinwerfen will. Und dafür muss man dann also nicht dauernd bei den Eltern anrufen. Ich finde das ganz gut so.
Hätten wir damals gewusst, wie sehr die leiden, wenn wir einfach aus dem Haus gestürmt sind und nachts wiedergekommen oder einmal im Monat angerufen haben, weil wir in andere Städte gezogen sind fürs Studium, hätten wir uns doch häufiger gemeldet. Und wenn wir dann im Heimatort waren, hatten wir auch keine Zeit für die.
Dann musste man alte Freunde besuchen. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie früher, ne, als ich so 19 war, dass sie immer erst dann richtig fest einschlafen konnte, wenn sie gehört hat, dass ich nach Hause gekommen bin, so Samstagnacht. Und das hat sie mir aber wirklich erst Jahre später erzählt. Da war ich längst erwachsen, hatte ich schon selber Kinder. Mhm. Das hat mich unheimlich berührt. Und bei mir ist es jetzt genauso. Ich penne dann richtig gut und tief ein, wenn ich weiß, jetzt ist er da.
Also deine REM-Phase ist um 6 Uhr morgens.
In welchem Zustand er dann die Wohnung betritt, prüfe ich nicht mehr nach. Aber er ist auf jeden Fall da und wahrscheinlich alles dran.
Klar, du bist ja auch todmüde. Also wir müssen gleich nochmal klären, lieber Jan, wer dich und was dich tatsächlich trösten kann. Du bist jetzt nicht wie so ein ausgesetzter Hund an der Autobahnraststätte, aber du klingst doch ein bisschen einsam. Ich glaube, wir müssen dir noch Trost spenden. Ich versuche das gleich mal, ja?
Oh ja.
Jan Weiler, heute unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk.
Und dann sind sie plötzlich weg, die Pubertiere. Man selbst ist vielleicht Ende 40, fühlt sich wie 29 und wird von den Kindern behandelt, als sei man 79. Und man sieht vielleicht einer ungewissen Zukunft ohne Wäscheberge, Jungsdeos und leeren Chipstüten entgegen. Jan Weiler ist Bestsellerautor und heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Er ist genau in dieser schwierigen Lebensphase fast ohne Pubertiere. Eins wohnt noch zu Hause. Jan, was kann dich trösten? Freunde, ausgehen, Kino oder einfach weiterschreiben?
Einfach weiterschreiben. Einfach dem Leben eine Chance geben, ohne dass die Kinder ständig da sind. Mhm. Es ist ja sowieso in den vergangenen Jahren eigentlich immer leichter geworden, weil die Erziehung hört ja irgendwann auf. Erziehung ist irgendwann erledigt, spätestens mit 12.
Sag mir nochmal, wie lange ich erziehen muss?
So, also bis 12. Und dann ist eigentlich Erziehung, sagt man so unter Pädagogen, ist dann spätestens abgeschlossen. Der Rest der Zeit ist eigentlich nur noch Einhaltung der Hausordnung. Das ist nicht mehr dasselbe. Ne? Also,
auf der Basis der Erziehung natürlich und der Regeln, die in dem jeweiligen Haushalt gelten. Aber dieses Sitz gerade, Gabel zum Mund und Ellbogen an die Tischkante, sowas gibt es nicht.
Naja, auch so andere Konventionen, also wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält und der sogenannte moralische Kompass, die wesentlichen Werte, die sind bis dahin vermittelt. Und dann erhebt irgendwann die Pubertät ihr grauenhaftes Haupt und es wird alles in Frage gestellt, aber in Wirklichkeit ist schon alles drin in der Seele. Das weiß man ja immer dann, wenn Freunde erzählen oder Nachbarn, mein Gott, haben Sie eine entzückende Tochter. Ne? Da weiß man immer erst gar nicht, wer gemeint ist, aber man kann dann schon daran sehen, dass die Erziehung natürlich funktioniert hat und geglückt ist. Ne? Das Verhalten zu Hause hat damit überhaupt nichts zu tun.
Das und ist deswegen, dann wiederum ganz, ganz beruhigend ja auch.
Das Dem ist scheint total nicht so. Beruhigend. Das ist total beruhigend. Und der Rest, was dann noch kommt.
Manchmal denke ich, dann, die anderen Eltern wollen nur nett sein.
Genau. Nee, wollen die nicht. Die Kinder sind dann tatsächlich, die verhalten sich anderswo eben anders. Ne? Und das, was einem dann noch bleibt, sind so schrullige Hinweise, die ich selbst noch von meiner Mutter bekomme. Also meine Mutter, die bisschen über 80 ist, die sagt dann zu mir zum Beispiel, Junge, zieh einen Schal an.
Ist man denn dem doch schon älteren Pubertier gegenüber noch peinlich? Weil das ist ja eine große Phase der Pubertierzeit gewesen, dass wir den Kindern unglaublich peinlich sind. Ja, egal, was wir machen, wie wir stehen, wie wir atmen, wie wir schlucken oder wie wir sie von der Schule abholen.
Das lässt nach. Mhm. Also unsere Tochter ist, die ist 22 und für die gab es also früher überhaupt nichts Schlimmeres, als ihren eigenen Vater tanzen zu sehen. Also wenn ich irgendwo getanzt habe, dann ist die wie so eine, da ist sie mal durchgedreht. Wenn ich getanzt habe, das fand die das Allerschlimmste. Und jetzt gab es vor ein paar Monaten, gab es dann mal irgendwas, wo getanzt wurde. Und dann kam mein Kind zu mir und sagte, Papa, komm, wir tanzen. Ja, je älter die werden, desto einfacher werden diese Dinge. In dem Maße, wie wir selber ein bisschen cooler werden, werden dies auch.
Das ist doch ganz beruhigend. Nun hast du, ich weiß nicht, aus Verzweiflung oder weil einfach aus Mangel an Freunden angefangen, Schlagzeug zu spielen und auf einen Sandsack zu boxen. Ja, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann macht man sich ein bisschen Sorgen um dich.
Das mache ich schon sehr lange. Also Schlagzeug spiele ich schon seit meiner Jugend, aber mit dem Boxen habe ich schon angefangen.
Können wir jetzt reden über Uppercut und Hook und so weiter? Kannst du das
alles? Nee, können wir nicht, weil ich davon gar nicht viel verstehe, weil ich hau mich nicht mit Menschen.
So?
Sondern ich mache Mobilitätstraining, das ist wahnsinnig gut für den Rücken und Koordination und Fitness und kriege dabei Boxhandschuhe und man schlägt nur in die Pratze, also in so eine Fängerhand, die der Trainer festhält. Es geht beim Boxen für mich nicht in erster Linie darum, dass ich mich mit irgendjemandem haue, was ich eh nicht machen würde, weil ich Pazifist bin, sondern es geht wirklich darum, dem Körper und dem Geist was Gutes zu tun. Man muss sich beim Boxen wahnsinnig konzentrieren. Das ist sehr choreografiert. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll von den Bewegungen her. Und wenn man das eine Stunde trainiert hat, das ist wie Jonglieren. Da ist der Kopf total leer. Also das ist wirklich gut. Also wenn man, gerade wenn man sich viele Gedanken macht oder zum Grübeln neigt oder so, dann ist sowas wie Boxen der richtige Sport. Und Schlagzeug ist dafür auch gut, weil man durch die Koordination der beiden Hände und der beiden Füße und den Rhythmus einfach ein bisschen loslassen kann, was einem im Kopf beschäftigt.
Und da kommt ja auch dein Rhythmusgefühl vom Tanzen ja wieder ein bisschen entgegen, weil dieses leichte Tänzeln im Ring beherrscht du dann bestimmt. Ja, gut, dann lasse ich dieses Bild jetzt für alle HR3-Hörer und Hörerinnen im Kopf und gleich sind wir wieder im Gespräch, lieber Jan Weiler, an diesem Sonntag. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast des Tages, der sitzt und sitzt und schreibt, mehr als 3 Millionen Bücher hat er verkauft, ein Bestseller nach dem nächsten. Jan Weiler ist heute unser Gast und seit kurzem gibt es ein neues Buch von ihm. Jan, was ist denn eigentlich, kann man das so festhalten, der Kern deiner Erfolge gewesen? Überrascht dich das selbst noch, wenn ein neues Buch wie jetzt die Eltern auch wieder die Bestsellerlisten stürmt?
Ja, schon. Das ist immer so unbescheiden, wenn jemand über die Gründe für seinen Erfolg schreibt. Das hat sowas sehr Eitles. Aber das eine ist, dass die Sachen, die ich da mache, ein wahnsinnig hohes Identifikationspotenzial haben für die Leute. Gibt eben ganz viele Leute, die leben in einer ähnlichen Konstellation und finden sich da sehr wieder und fühlen sich gemeint. wenn man die Dinge so aufschreibt.
Also ein Leben im Durchschnitt führt dann zu den Bestsellern.
Kann sein. Und der zweite Grund ist, das klingt jetzt super eitel, aber ich glaube, dass die Sachen stilistisch, also sprachlich, echt okay sind. Also dass das nicht jetzt total banale, doofe Unterhaltung ist, sondern ich glaube, die ist schon ganz gut.
Und bist du selbst streng mit dir?
Ja, schon.
Man meint ja, du hast eine Erfahrung jetzt, du hast auch deinen Stil gefunden, indem du uns als Leser und Leserin dann ansprichst, aber dir selbst und deinem Laptop gegenüber, das, was dich anschaut?
Nee, man muss da schon sehr kritisch sein. Also ich muss jede Woche diese Kolumne schreiben. Das hat bisher ungefähr 700 Folgen gehabt. Und man ist da schon zu einer gewissen Strenge und Disziplin verpflichtet. Man darf sich ja nicht wiederholen und den Leuten irgendwas erzählen, was man ihnen schon 5-mal erzählt hat. Und selbst wenn einem das unterläuft, muss man es neu erzählen, also so, wie es noch niemand anders getan hat. Das sind, finde ich, in der Kunst immer die beiden wichtigen Sachen, also gerade beim Schreiben. Entweder du erzählst eine Geschichte, die noch nie jemand erzählt hat, oder du erzählst sie so gut.
Fast unwahrscheinlich, hat man ja das Gefühl, wenn man dann davor sitzt. Ne?
Oder man erzählt die Geschichte so gut, wie sie noch nie erzählt worden ist. Das sind die beiden Möglichkeiten oder sogar beides. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man das Zeug wegschmeißen.
Und du bist alleine dein Maßstab oder gibt es noch jemand anders? Klar, es gibt natürlich auch Redakteure bei der Welt am Sonntag, wenn wir über die Kolumne jetzt sprechen. Mhm. Aber dem selbst gerecht zu werden, wie gelingt dir das immer wieder?
Indem ich mich die ganze Zeit damit beschäftige. auch wenn ich einen Roman schreibe oder ein Drehbuch, ich bin dann wirklich total da bei der Sache. Ich konzentriere mich da sehr drauf und gebe nichts aus der Hand, was ich nicht selber auch gerne lesen würde. Und dann gibt es natürlich.
Und du lässt dich nicht ablenken zwischendurch. Es gibt nichts, was dich dann aus
also
dieser Spur bringt.
Wenn ich einmal richtig drinne bin, lasse ich mich nicht ablenken. Das hat auch damit zu tun, dass ich das als Beruf ernst nehme. Das ist ja kein Hobby oder so, sondern ich werde dafür bezahlt. Und es ist meine Berufung. Es ist das, was ich in meinem Leben tue. Und das nehme ich total ernst. Also diesen Auftrag, den ich mir zwar letztlich selber gebe, aber es bleibt ja trotzdem im Auftrag.
Und reinzukommen, du hast gerade noch mal gesagt, okay, der Verlag gibt ein Zeitfenster vor, vielleicht alle 2 Jahre, in dem ein neuer Roman erscheint. Es gibt deine Reihe Kühn, Kühn hat zu tun oder Kühn hat Ärger. Das sind ja die Kühn-Krimis, die wir auch alle gerne lesen. Das heißt, in diesem Rhythmus, der ja vorgegeben ist, muss man ja trotzdem dann reinkommen in die Ideenfindung und ins Schreiben. Da gibt es auch Routinen oder gibt es einen Schlüssel, wie dir das gelingt, dass du nicht immer um den Kühlschrank schleichst oder dich plötzlich um den Garten kümmerst, den Keller aufräumst, dass du dich eben immer wieder hinsetzt. Klar, so wie wir auch zur Arbeit dann gehen. Ne?
Ich kann ja den Keller aufräumen und gleichzeitig über diese Dinge nachdenken. Das ist ja der große Vorteil bei dem Beruf. Du kannst auch in den Getränkemarkt fahren und über deine Figuren nachdenken oder über irgendwelche Plot-Sachen im Roman oder Lösungen für dramaturgische Probleme. Das kannst du ja alles machen, während du irgendwas anderes machst. Das ist ja das Schöne an dem Beruf.
Die Nachbarn denken, du hast gar keinen Job und dabei denkst du.
Das ist bei ganz vielen Schriftstellern so, dass die Nachbarn glauben, der lebt so in den Tag hinein, der arbeitet eigentlich gar nicht, der glotzt jetzt schon eine Stunde aus dem Fenster. In Wirklichkeit arbeiten die Leute, aber das ist irre schwer zu vermitteln, weil man immer denkt, sobald jemand nicht irgendwie konstruktiv was herstellt oder ein Bad fließt, arbeitet der nicht richtig. Das ist aber ganz verkehrt gedacht.
Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Das Neueste heißt Jan Weiler, die Eltern. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Gleich mehr mit Jan Weiler an diesem Sonntag. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Nach der Pubertät ist vor dem Auszug und in diesem Stadium befinden sich Jan Weiler und seine Kinder gerade. Die Tochter ist schon ausgezogen, wohnt schon separat, aber mit dem Sohn gibt es so eine Art Männer-WG. Und ja, man kann eigentlich sagen, mit Lebensmittelbeschaffung und Lebensmittelvernichtung, das ist noch was, was der Sohn mitmacht. Also auf jeden Fall das Essen und die Vernichtung. Einkaufen machst du.
Und machen wir zusammen.
Als festen Termin?
Ja, Samstag mittags.
Nee, komm. Und hinterher Auto waschen oder was?
Naja, das ist der einzige,
wird die Kombiklappe geöffnet und ihr geht schiebt zusammen.
Nee, wir haben kein Kombi. Aber es ist wirklich so, das ist der einzige Tag, bei dem wir uns darauf einigen können, dass wir gemeinsam das erledigen können. Alleine habe ich dazu keine Lust. Ich habe keine Lust, das einfach alleine immer zu schleppen. Und samstags geht jedenfalls
nicht so früh wahrscheinlich, oder?
14 Uhr. Und dann gehen wir gemeinsam einkaufen. Und schleppen all das in den Haushalt, was lecker und verboten ist.
Das ist natürlich gut und wird auch beschrieben in die Eltern. Aber du hast auch, das musst du vielleicht den HR3-Hörern und Hörerinnen nochmal mitgeben, eine sogenannte Kohlrabi-Taktik, das Kohlrabi-Marketing. Ja.
Churave.
Churave.
Nee, das Rave. Ist französisch.
Ja, erzähl, so, die Kinder, mach Lust auf Kinder, Gemüse bei Teenagern.
Die Kinder mögen keinen Kohlrabi und alle meine Versuche, ihnen die irgendwie schmackhaft zu machen, also irgendwie frittiert, gebraten, gekocht, gedünstet, in Stücke geschnitten, am Stück belassen, haben überhaupt keinen Erfolg. Und deswegen muss man sich halt marketingmäßig etwas überlegen. Ne? Mhm. So wie damals irgendein sehr schlauer Mann entschieden hat, dass die blöde alte Rauke, ne? Rauke war ja früher so Kaninchenfutter, und dann hat irgendein Blitzmerker gesagt, wir nennen das Zeug jetzt einfach Rucola, und dann erobert es einfach die Salate Deutschlands, und das ist ja auch passiert. Und da habe ich mir überlegt, okay, Kohlrabi, was kannst du damit machen? Kohlrabi klingt ja wahnsinnig uncool. Klingt ja wie Wirsing, ne? Wirsing und Kohlrabi.
Gibt das nichts riecht Uncooles. Man gleich schon so den Treppenhausduft eigentlich so ein bisschen. Roh eigentlich, aber kannst du den ja nicht vermitteln.
Kannst du den nicht vermitteln. Also habe ich mir überlegt, okay, weil die das Zeug nicht mögen, dann behaupte ich einfach, ich habe das vom Wochenmarkt, ein einziges Stück kostet 8 Euro und kommt aus Frankreich. Und dann habe ich mal geguckt, was Kohlrabi auf Französisch heißt, und das heißt Churave. Und Churave klingt natürlich, ist das Hipstergemüse schlechthin. Und dann habe ich gesagt, das ist Churave. Das ist aus Frankreich, das ist in Paris, in den Hipsterzirkeln ist das angesagteste Gemüse der Welt. Ne, schwer zu kriegen. Und dann hat mein Sohn das auch probiert, hat er so drauf rumgekaut und gesagt, ja, schmeckt schon super. Also bisschen wie Kohlrabi, aber echt viel besser. Viel, viel besser. Viel, also die Franzosen. Und so. Und auf die Art und Weise
habe ich das bei Punkt uns. Für dich.
Punkt für mich. Ja, ich muss immer zu Tricks greifen. Ich kann nur Tricks.
Okay. Hast du noch einen Trick auf Lager? Du hast so eine schöne Szene beschrieben mit dem Lüften bei deiner Tochter. Was hast du da nochmal geschrieben? Es riecht wie?
Sie hat mich gefragt, wie ich dazu komme, bei ihr zu lüften. Und ja. Ich habe gesagt, hier riecht es wie nach der Uraufführung von Spartakus im Bolschoi-Ballett. In der Garderobe. Ja. Also der Trick ist folgender. Man reißt ja normalerweise irgendwie die Tür auf und sagt, Essen ist fertig. Kein Mensch kommt. Die kommen ja einfach nicht dann.
Ja, stimmt.
Pubertiere und das kommen. Beste, das Allerbeste, um die an den Tisch zu kriegen, ist einfach den Router aus der Wand ziehen. Wenn man den Router aus der Wand zieht, dann sind die innerhalb von 45 Sekunden in der Küche und stehen vor einem und sagen so mit tonloser Stimme, Internet geht nicht. Und dann kann man heiter vor ihnen stehen und sagen, ja, das Internet geht nicht, aber das Essen ist fertig.
Ja, komm, nach dem dritten Mal Router ziehen, haben die das doch dann auch raus.
Nee, die stellen den Zusammenhang nicht her.
Okay, die müssen also immer wieder neu angelernt werden beim Essen. Aber du sagst eben auch so schön, genauso wie bei dem Lüften und bei der Gelegenheit, also wenn du schon lüftest, habe ich eben diverse Gegenstände eingesammelt, um sie dem Regelkreis der gemeinsamen Benutzung wieder zuzuführen. Also Dinge, die auch immer verschwinden im Pubertierzimmer. Ne?
Ja. Es handelt sich im Wesentlichen um Soda-Stream-Flaschen, ne, die man in dieses pupsende Gerät reinstellt. Die sind immer unterm Bett. Und sie sind dann auch so verkeimt und so angeschmuddelt. Man muss die immer sofort in die Spülmaschine tun und irgendwie desinfizieren. Dann, was immer in diesen Zimmern ist, sind diese Müsli-Schälchen.
Ja, Müsli-Schalen scheinen bei dir und beim Pubertier aber auch für einen hohen Blutdruck zu sorgen. Für dich,
total.
Weil...
Naja, weil, spül die mal. Also wenn da diese durch Zucker angeklebten Weizenflocken auf dieser Steingutkeramik, das ist scheiße.
Ja, da kommst also du auch mit Spülen nicht weiter, musst du fast schon kratzen.
Ja, genau.
Oder stellst die immer wieder rein. Ich habe so eine Müsli-Schale, die haben wir, glaube ich, schon 8-mal durchgespült.
Das habe ich auch schon gemacht. Man räumt die Spülmaschine auf.
Fühlt man sich so ein bisschen schlecht.
Ja, und dann ist da irgendwas, wo noch so ein bisschen Ketchup dran klebt. Und dann lässt man das so lange, also möglicherweise eine Woche lang in der Spülmaschine, spült es immer wieder durch, bis es aufgeht.
Genau so ist es, lieber Jan. Die große Haushaltsbilanz hier mit uns. Dir, dem Bestseller-Autor, Pubertätsversteher, Gemüsetrickser und Müsli-Restebezwinger. Du bist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Und alle, die noch im Bett liegen, guten Morgen. Viele Bürotürme, in Hessen besonders, in Frankfurt, sind noch nicht immer wieder voll besetzt mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Viele von uns haben sich dafür aber ein schnelleres Internet besorgt, vielleicht einen größeren Bildschirm oder ein Mikro für die nächste Videokonferenz. Corona hat viele von uns ins Homeoffice gebracht und das wird sich bald auch hoffentlich dann wieder ändern, damit wieder Leben in die Türme kommt und in die Stadt. Einem, dem das nichts ausmacht, ist mein Gast heute, dem Bestsellerautor Jan Weiler. Der ist Schriftsteller und hat ja sowieso lebenslang Homeoffice. Die Kinder sind groß bei dir, Jan. Das Homeschooling war also kein Thema. War denn für dich Corona somit relativ entspannt oder sehe ich das falsch?
Das habe ich zuerst gedacht, dass es das werden könnte, weil sich in meinem Alltag gar nicht wahnsinnig viel verändert hat. Mhm. Und dann bin ich aber an Covid-19 erkrankt und habe dann diese Erfahrung machen müssen. Und zwar Anfang März, das war genau in der schlimmen Zeit, als sich die Ereignisse so überschlugen. Und
mit welchen Symptomen dann? Was war bei dir?
Also das ging los mit einer unbeschreiblichen Müdigkeit. Ich konnte überhaupt nicht mehr von einem Stuhl zum anderen gehen. Ich konnte nicht in die Küche gehen und mir einen Kaffee machen oder so. Man fühlt sich ganz matt und so apathisch und man kann nur liegen. Das ist ganz merkwürdig, weil man erstmal nicht begreift, wo es herkommt.
So wie ein Kater nach einer langen Party oder so, als hätte man Bleigewichte an den Unterschenkeln? Oder?
Eher das Bleigewichtgefühl. Und dann kamen Kopfschmerzen dazu über Tage, die so extrem waren, dass wir wirklich nicht mehr wussten, was wir machen sollten. Ich habe dann Ibuprofen genommen in ziemlichen Mengen. Dann habe ich Novalgin-Tropfen noch dazu bekommen. Das hat überhaupt nicht geholfen.
Und du hast nicht an Covid-19 gedacht?
Wir haben an Covid-19 gedacht, als das Fieber kam. Und das Fieber war auch so extrem. Und wenn man so 4-5 Tage bei 39, 40 so hoch fiebert, dazu diese Kopfschmerzen hat, nicht schlafen kann, obwohl man so müde ist.
Oh mein Gott, du musst ja fertig.
Das ist ganz schön beunruhigend. Also man muss dabei demütig bleiben. Ich habe nicht ins Krankenhaus gemusst. Ein Gesundheitsamt in München hat jeden Tag angerufen. Die haben dauernd irgendwelche Ärzte geschickt und die haben das sehr genau kontrolliert. Der Atem wird dann irgendwann ganz flach. Mhm. Man kriegt eigentlich kaum noch Luft. Also man kann nicht so einfach einatmen. Es geht einfach gar nicht.
Wo sitzt denn der Druck? Eher so auf dem Hals oder ein bisschen tiefer auf dem
unterhalb
Brustkorb?
Unterhalb des Halses, so beim, wie heißt dieser Knochen da?
Schlüsselbein.
Schlüsselbein, so in der Höhe. Ne? Also man kann einfach, man kommt nicht mehr so da unten rein. Also man könnte jetzt nicht mal so durch den Bauch atmen, ne? Wie man das manchmal so beim Sprechen macht. Das geht alles nicht und man ist sehr wehrlos und natürlich ist das etwas, was vorbeigeht und natürlich ist es für die allermeisten Menschen nicht lebensbedrohlich, sondern in erster Linie nur unangenehm.
Beängstigend auch ein bisschen.
Aber es ist trotzdem auch ein bisschen beängstigend. Ich war dann wirklich sehr froh, als das wieder wegging. Ich habe dann noch so einen Husten gekriegt, der war allerdings von den Symptomen her nicht so schlimm wie die anderen Sachen. Und nach 3 Wochen war das einigermaßen wieder weg und seitdem kann ich nichts mehr riechen.
Das ist ja furchtbar. Fällt einem auf einmal auf, wo man das alles wahrnimmt. Ja, man denkt natürlich ans Essen, aber auch an andere Körper,
ja, ja.
Vielleicht, dein Lieblingsparfum,
naja, auch
Nordseestrand.
Da, weißt du, ja, nee, auch da, weißt du, wenn ich mir einen Sinn auszusuchen hätte, der nicht mehr geht, würde ich mich immer fürs Riechen entscheiden.
Was würdest du denn denen gerne sagen, die auf die Straße gehen und sagen, keine Masken, das Virus gibt es nicht?
Ich würde denen sagen, dass sie sich besinnen sollen, dass sie empathisch mit ihren Mitmenschen umgehen sollen, dass sie ihr Bedürfnis nach nicht Masken tragen wollen, für die Allgemeinheit zurückstellen sollen. Das ist eine ganz einfache Übung, das kann man für ein paar Monate mal machen, das schadet uns allen überhaupt nicht. Und wenn die für irgendjemandes Freiheitsrecht auf die Straße gehen wollen, also wenn sie wirklich meinen, dass irgendwo die Freiheit bedroht ist, dann sollen sie für die Menschen in Belarus demonstrieren und nicht dafür, dass sie keine Maske tragen wollen.
Hast du sonst Einschränkungen? Also wir wissen es ja aus der Entertainment-Branche, viele haben keine Auftritte. Du kannst Lesungen machen? Du bist unterwegs?
Nee, kaum. Also wir hatten eine große Tournee geplant, so mit so 50 Städten. Das war alles durchgebucht und fertig.
Obwohl, Moment, du bist ja in der Zentralstation in Darmstadt,
ne?
Am 16.11.
Genau, am 16.11. Das ist eine der wenigen Veranstaltungen, die übrig geblieben sind. Und ich freue mich auf Darmstadt, auf die Zentralstation. Ich trete da irre gerne auf. Man muss halt eben sehen, wie man das so organisiert, dass das verantwortbar machbar ist, mhm. ne, dass das gut funktioniert und auch noch Spaß bringt. Es nutzt ja nichts, wenn man da sitzt und alle müssen mit gedämpfter Freude mit ihren Masken in einem Abstand von sowieso Metern da miteinander sitzen. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Also wir versuchen, daraus das Beste zu machen und viele Kolleginnen und Kollegen versuchen das auch und probieren einiges aus, um ihre Kunst, um ihr Zeug irgendwie auf die Bühne zu bringen. Und ich hoffe sehr, dass das bald wieder geht, damit wir einfach überleben können.
Wenn man weiß, wie viel und was für große Räume du sonst füllst, ist das natürlich ein Abschied. Und in der Erinnerung ist das natürlich immer sehr schmerzhaft, weil du hast ja auch einen Resonanzraum durch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dich dann wahrnehmen bei den Lesungen. Und du bist ja unglaublich aktiv, was Lesereisen angeht.
Ja, das stimmt. Weil es einfach wahnsinnig viel Freude macht und weil man mit den Leuten so eine tolle Zeit hat. Mhm. Und zu so einer Veranstaltung gehört ja nicht nur der Moment auf der Bühne, sondern man fährt zu Hause los, man trifft sich mit Freunden, man trinkt was, kommt in die Halle, sucht seinen Platz. Es ist irgendwie spannend, Vorhang geht auf, hinterher geht man vielleicht nochmal was trinken oder kommt mit dem Autor ins Gespräch oder dem Comedian oder dem Schauspieler oder was auch immer, dem Musiker. Das ist ja alles ein Gesamtpaket und dieses Gesamtpaket heißt Leben. Und dieses gemeinsame Leben von Künstlern und Publikum ist wichtig und schön. Es ist halt sehr zu hoffen, dass das bald wieder uneingeschränkt geht, weil das unverzichtbar ist.
Ja, und ich merke, es fehlt auch dir. Jan Weiler ist heute.
Und wie?
Ja, Jan Weiler ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr. Jan Weiler ist unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Bestsellerautor mit einem neuen Buch. Es heißt Die Eltern. Und die Eltern werden, wie du schreibst, ja, man ist irgendwie Ende 40, um die 50, fühlt sich wie 29 und wird von den Teenagern, von den Pubertieren behandelt, als sei man 79 und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Da mache ich mir bei dir, Jan, überhaupt gar keine Sorgen, weil ich glaube, das Schreiben ist einfach ein Ort, an dem du sehr, sehr glücklich bist und mit dem Schreiben.
Das glaube ich auch. Außerdem, ich kann ja sonst nichts.
Also wenn ich Berufsberatung, ich kann sonst nichts anderes. Das aber sehr gut.
Ja, ich habe halt das große biografische Glück gehabt, das relativ früh zu merken und mich sehr, sehr früh darauf eingestellt, dass ich auch im Leben nichts anderes machen möchte. Aha. Mir ist dadurch viel erspart geblieben und der Welt auch. Also ich wäre zum Beispiel ein ganz schlechter Klempner geworden. Ja, und ich kann das ewig machen. Ne?
Würdest du den Beruf noch jemand anders empfehlen? Also es gibt ja viele, die klar eine journalistische Ausbildung anstreben, aber den tatsächlich des Schriftstellers. Da irgendwann muss man sich dann ja entscheiden, ob man eine Festanstellung in der Redaktion verlässt und dann wirklich anfängt, ja, auf eigenen Beinen zu stehen. Ne?
Also man kann es genauso empfehlen oder nicht empfehlen wie eine Karriere als Bildhauer oder als Musiker oder Maler oder Kunstfotograf. Wenn man sich dazu entscheidet, dann zieht man das durch und zwar egal, ob das jemanden interessiert oder nicht. Mhm. Es geht ja in der Kunst nicht darum, Produkte herzustellen wie Schokoriegel und dann werden die konsumiert und man wird reich und glücklich, sondern es geht darum, die Vorstellung, die man im Inneren von etwas hat, ob das ein Bild ist, ob das ein Musikstück oder eine Prosa ist, umzusetzen und zwar so umzusetzen, wie es einem entspricht als Künstler.
Und dafür braucht man manchmal aber einen langen Atem natürlich auch und ein starkes Selbstvertrauen. Das ist vielleicht etwas, was man mit in diesen Rucksack hineinpacken könnte.
Das muss man haben. Also zum Beispiel gerade, wenn man in der Kunstform unterwegs ist, die jetzt nicht so wahnsinnig populär ist, sagen wir mal als Lyriker oder Lyrikerin. Wenn man sich das vornimmt, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass das hart verdientes Geld ist, wenn man es als Beruf macht.
Man hat immer das Gefühl, Jan Weiler hat alles im Griff, obwohl das Leben dich ja auch manchmal umspült mit Melancholie und Momenten, wo man selbst zweifelt.
Kann dir was sagen, ich habe mein Leben nämlich überhaupt nicht im Griff.
Also, das verraten wir doch jetzt nicht zum Schluss, Jan.
Soll ich noch ein Beispiel sagen?
Ganz schnell, ja.
Also ich im September gehe durch Berlin. Alle Leute gucken mich komisch an, weil sie denken, ich hätte Blut gehustet in meine Atemschutzmaske. Aber es war ein Kirschplunder, den ich mir gekauft habe und ich wollte ihn in den Mund schieben, habe vergessen, die Maske abzunehmen. Alles war rot. Von wegen, der Mann hat sein Leben im Griff.
Wer diesen Mann erleben möchte, dem empfehle ich nochmal die Zentralstation in Darmstadt am 16.11. Und unser Gespräch, lieber Jan, ist natürlich wieder nachzuhören im Podcast. auf hr3 oder in der ARD Audiothek. Ich danke dir und ja, beim nächsten Kirschplunder Maske runter. Ne?
Ja,
pass auf dich auf. Wir freuen uns über das aktuelle Buch, die Eltern, aber eben auch über alles Weitere, was kommt. Danke dir und schönen Sonntag noch.
Dir auch. Tschüss.
hr3. Zu Hause in Hessen.